Nun lasst uns unsere Bibeln gleich bei Kapitel 24 im Lukas-Evangelium aufschlagen. Dort beschäftigen wir uns in den ersten 12 Versen mit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und ich werde euch diese Verse vorlesen, damit ihr sie im Hinterkopf habt, während wir uns damit befassen. Lukas 24 ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten. Jetzt kommt eine kleine Textvariante, die in besseren Handschriften nicht vorhanden ist, dieser kleine Absatz, und noch etliche mit ihnen. Vers 2. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den 11 und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Das ist der Bericht von Lukas über die Auferstehung. Und es gibt einen Bericht von, wie ihr wisst, von Matthäus, Markus und auch Johannes. Und die Auferstehung ist die zentrale Wahrheit des Christentums. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Ohne die Auferstehung Jesu Christi ist das alles nicht wahr. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ist nicht das Nachwort der Geschichte. Sie ist nicht das Nachwort zum Leben Christi, sondern das Ziel seines Lebens, der Zweck des Lebens, der Zweck seines Lebens. Und die Gemeinde hat das immer begriffen. Und die Gemeinde hat das sogar mit dem Tag des Herrn begriffen, den Tag der Auferstehung begriffen, denn seit dieser Zeit versammelt sie sich am ersten Tag der Woche. An dem Tag, an dem Jesus auferstand und dem wichtigsten Ereignis in seinem Leben zu gedenken. Und ohne die Auferstehung bedeutet das Kreuz nichts. Dann hat es keine Gültigkeit, keine Rechtfertigung, keine Bestätigung. Aber als Gott Jesus auferweckte, bestätigte er, rechtfertigte er und erklärte er die Tatsache für gültig, dass Jesus tatsächlich unsere Sünden in seinem eigenen Leib am Kreuz getragen hatte. Und indem er diese Sünden auf sich lud, befriedete er die Gerechtigkeit Gottes. Ohne die Auferstehung ist das Kreuz bedeutungslos. Nur ein weiterer Tod. Die Auferstehung ist alles, die Auferstehung rechtfertigt den großartigen Grund für das Evangelium und die ganze Erlösung. Der Zweck des Evangeliums besteht nicht nur darin, dass wir die Vergebung unserer Sünden erfahren. Der Zweck des Evangeliums besteht darin, dass wir, nachdem unsere Sünden vergeben wurden, in das ewige Leben eintreten können und in der Glückseligkeit des Himmels für immer in perfekter Heiligkeit und vollkommener Freude in verherrlichten, physischen, auferweckten Leibern leben können. Die Auferstehung des Fleisches ist also ein besonderes Merkmal des Christentums. Sie ist von zentraler Bedeutung für das Christentum. Das christliche Evangelium soll nicht dazu dienen, euch von allen Bedrängnissen hier zu erlösen. Überhaupt nicht. Keineswegs. Nicht einmal annähernd ist das der Fall. Das christliche Evangelium dient nicht dazu, dass euer Geist auf irgendeine nebulöse Weise in der Ewigkeit schweben kann. Das Evangelium verspricht nicht, dass ihr auf irgendeine Weise in eurem Einfluss weiterleben könnt. Noch besagt es, dass Christus in seinem Einfluss weiterleben wird oder dass Christus in geistlicher Form weiterleben wird. Die christliche Botschaft besagt, dass Jesus Christus mit einem verherrlichten physischen Leib aus dem Grab auferstanden ist, in gewisser Weise wie der Leib, den ihr jetzt habt, nur alles, dass er nicht sündhaft ist, er war nicht sündhaft, alles, was sündhaft und tödlich ist, und dass wir eines Tages einen Leib wie seinen verherrlichten Leib erhalten werden und dass wir alle für immer und ewig in unserem auferstandenen Leib leben werden. Das ist die christliche Botschaft. Aber es ist nicht die Botschaft der anderen Weltreligion. Es gibt keine Auferstehung im Buddhismus. Es gibt keine Auferstehung des Fleisches im Hinduismus. Nur ein Wiederauftreten, ein Kreislauf, eine Art von Reinkarnation irgendeiner anderen Form. Das Christentum lehrt eine Auferstehung des Fleisches und das ist das Ziel der Erlösung, dass wir in verherrlichter menschlicher Gestalt für immer mit unserem Herrn Jesus Christus leben und ihm voller Freude und in Frieden dienen können. Das Christentum verspricht eine physische Auferstehung. Glücklicherweise wird euer Leib anders sein. Es wird nichts an sich haben, das tödlich, verhängnisvoll, sündhaft oder boshaft ist. Nichts daran ist unvollkommen. Stattdessen wird es ein physischer Leib in verherrlichter Form sein. Und der verherrlichte Auferstehungsleib des Herrn ist gewissermaßen das Vorbild dafür. Er aß, er ging, er sprach, er dachte, er hörte, er handelte in jedem Leib auf eine Art und Weise, die jenen, die er traf, vertraut war. Hört einmal auf die Bedeutung der Auferstehung in der Sprache des Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 15. Ihr kennt diese Verse, da heißt es, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wenn Christus nicht in physischer Gestalt auferweckt wurde, dann ist die ganze Verkündigung des Evangeliums vergeblich. Das bedeutet, das Neue Testament ist nutzlos, denn dort wurde das Evangelium das erste Mal gepredigt, aber es ist nutzlos. Dann könnt ihr das Christentum vollkommen abschaffen. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Unser Glaube wäre nicht nur vergeblich, sondern schlimmer noch als das. Wir werden aber auch als falsche Zeugen erfunden, weil wir von Gott gezeugt haben, dass er in Christus auferweckt hat. Dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und dann haben wir kein Christentum. Und was wir verkündigt haben, ist dann was? Lüge und Täuschung. Aber Christus ist auferweckt worden, Vers 20. Und er ist der Erstling der Entschlafenen. Wenn Christus nicht auferweckt wurde, gibt es kein neues Testament, dem man glauben kann. Dann gibt es keine Verkündigung über Christus, dem man glauben kann. Dann ist der Glaube wertlos. Aber er ist auferweckt worden. Das ist die christliche Botschaft. Wen wundert es also, dass alle vier Evangelisten sich mit der Auferstehung befassen? Sie berichten über dieses monumentale, über dieses unvergleichliche Ereignis, dieses wichtigste, entscheidendste, überragende Ereignis in dem Leben unseres Herrn Jesus Christus. Und wir verwenden normalerweise auch viel Zeit für das Kreuz. Und das ist auch richtig so. Aber es ist die Auferstehung, die das Kreuz rechtfertigt. Und deshalb verzeichnen alle vier Evangelien die Auferstehung. Und die Apostelgeschichte verzeichnet die Geschichte der Verkündigung der Auferstehung. Als die Propheten und die Apostel und andere Prediger und Missionare aussehen, um die Auferstehung Jesu Christi zu predigen. Und zwar was? Dass er in physischer Gestalt auferstanden ist und auch diejenigen, die auf ihn vertrauen, auferstehen werden. Und dann kommen die Episteln. Und die Episteln kommen auch nach der Apostelgeschichte und geben uns eine Erklärung und die Implikation der Auferstehung. Was das bedeutet und wie man die Auferstehung zu verstehen hat, diese großartige Realität, wie wir sie auf unser eigenes Leben anwenden sollen. Und das Buch der Offenbarung schließt das Neue Testament mit einem Höhepunkt ab und berichtet, wo wir in unserer auferstandenen Gestalt sein werden, in der Herrlichkeit des neuen Himmels und auch der neuen Erde, die vom auferstandenen Christus errichtet werden. Wenn ihr also das Neue Testament betrachtet, so stellt es die Auferstehung besonders heraus. Vor der Auferstehung sagt Jesus, es wird geschehen und dann geschieht es, dann wird sie verkündigt, dann wird sie erklärt und angewandt und schließlich im Buch der Offenbarung wird sie dann umgesetzt. Wenn wir jetzt also uns mit den vier historischen Berichten der Autoren des Neuen Testaments beschäftigen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann sollt ihr verstehen, dass es in diesen Berichten etwas gibt, was ich als eine stillschweigende oder implizierte Harmonie bezeichnen möchte. Als eine stillschweigende. Sie ist nicht explizit, sondern sie stillschweigend impliziert. Und das soll uns sagen, dass es nicht gekünstelt ist, dass es nicht irgendeinen Ausschuss gab, der sich hingesetzt hat und sagte, nun, wir haben hier diese vier verschiedenen Aufzeichnungen und wir müssen diese Dinge irgendwie miteinander verbinden und sie präzisieren. Sonst wird jemand ihre Gültigkeit möglicherweise anbezweifeln. Nein, diese Evangelien enthalten eine ganz wunderbare, natürliche Komponente, sodass jeder Autor aus seiner eigenen Erfahrung mit dem Geist Gottes und seinem eigenen Verständnis des eigenen schreibt. Und das macht es natürlich und das macht es persönlich. Gleichzeitig gibt es da eine stillschweigende, ich weiß nicht, wie man es besser sagen kann, eine implizierte Harmonie, anhand derer wir alles zu einem perfekt verständlichen Bild verknüpfen. Jeder der Autoren hat seine eigenen Schwerpunkte und wählt Elemente der Auferstehung aus, die für ihn einzigartig sind, aber sie alle stimmen in vier Wahrheiten, alle miteinander überein. Sie alle berichten über vier Dinge, die kritisch für die Gültigkeit und Beweise und die Bestätigung der Auferstehung sind. Wir haben damit schon begonnen. Und diese vier beginnen mit dem leeren Grab. Sie alle sprechen über das leere Grab. Und das ist ein entscheidender Beweis, dass Christus lebendig ist. Und sie alle sprechen über das Zeugnis der Engel. Sie alle sprechen über die Tatsache, dass Engel eine göttliche Botschaft brachten und erklärten, was geschehen war. Das ist der zweite Punkt. Und sie alle beziehen sich auf die Aussage und das Zeugnis der Frauen. Darum soll es heute auch gehen. Die den auferstandenen Christus mit eigenen Augen sahen, die ihn berührt haben und die mit ihm gesprochen haben. Und sie alle kommentierten den Unglauben der Apostel, den Unglauben der Jünger. Die Lehre des Grabes, das Zeugnis der Engel, das Zeugnis der Frauen und der Unglaube der Apostel. Das sind die vier zentralen Beweismittel für eine wahrhaftige Auferstehung. Nun lasst uns jetzt zu einem kurzen Rückblick auf die ersten beiden zurückgehen, mit denen wir uns auch schon Freitag befasst haben. Erstens, das leere Grab. Der Text sagt, am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab. Sie, das sind die Frauen in Vers 10, die dort in Vers 10 identifiziert werden, also Maria Magdalena, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus und andere Frauen. Und in Markus 16, Vers 1 wird eine von ihnen Salome genannt. Wahrscheinlich gab es ein halbes Dutzend, vielleicht mehr Frauen. Sie kamen, weil sie auch am Kreuz gewesen waren, wenn ihr euch daran erinnert. Sie standen dort und beobachteten Jesus, während er stumm starb. In fassungsloser Stille. Während ihr Kapitel 23 dann zurückgeht, wenn ihr da zurückgeht ins Kapitel 23, seht ihr sie dort auch in Vers 55, als Jesus begraben wird. Da heißt es, es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen war. Und also mit Josef aus Arimathea, der den Leib Jesu nahm, um ihn sein eigenes Grab zu legen, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und sie folgten. Sie folgten und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie sahen den Tod Christi. Sie sahen ihn sterben und sie waren dort, als er ins Grab gelegt wurde. Und sie sahen Nikodemus, der mit seinen Gewürzen, mit dem schweren Paket Gewürzen mit Myrrhe und Aloe kam, um sie auf den Leib Christi zu tun, als Zeugnis seiner eigenen Liebe für Christus. Und sie beschlossen sich, nicht von diesen Männern, Josef und von Nikodemus, die bisher Jünger im Verborgenen gewesen waren, übertrumpfen zu lassen. Und deshalb lesen wir in Kapitel 23, 56, dass sie zurückkehrten und Gewürze und Salben bereiteten. Vergesst nicht, dass sie Jesus am Freitag ins Grab legten. Und sie gingen nach Hause und hatten vielleicht noch eine Stunde oder so, wenn es hochkommt, ich weiß es nicht, wie viel Zeit. Ja, an diesem Abend, bevor es Sabbat war, um 6 Uhr, also mit dem Sonnenuntergang oder etwas später. Und sie gingen zurück und bereiteten Gewürze vor, weil man das am Sabbat nicht tun konnte. Da sollte man nicht arbeiten und das ehrten sie. Sie taten es und waren jetzt bereit, die Gewürze am frühen Sonntagmorgen zurückzubringen, wenn der Sabbat vorbei war, um den Leib Jesu als Ausdruck ihrer Liebe für ihn zu salben. Und anscheinend war ihnen das noch nicht einmal ausreichend genug. Denn als der Sabbat vorbei war, kauften sie auch noch Gewürze. Also wie der Sabbat vorbei war, gingen sie noch los und haben gedacht, Mensch, der Nikodemus, die haben so viel gebracht, wahrscheinlich müssen wir noch was kaufen. Und so kauften sie noch zusätzlich was, damit sie am Morgen dann diese Gewürze bringen konnten. Sie kamen also und brachten diese Gewürze, die sie vorbereitet und gekauft hatten. Und es ist jetzt Morgengrauen am Sonntag, früh am Morgen. Was stellen sie fest? Zu ihrem Erstaunen, dass der Stein weggewälzt worden war. Und auf ihrem Weg dorthin diskutierten sie, wie sie das tun würden und wie sie dorthin kämen, weil der Stein dort sein würde. Und sie fragten sich, wer wohl in der Lage sein würde, diesen Stein zu entfernen. Zu ihrem Schrecken war der Stein bei ihrer Ankunft vom Grab weggerollt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Nun, es ist jetzt Sonntagmorgen, es ist der erste Tag der Woche, es ist der dritte Tag seit dem Tod von Jesus und er tat genau das, was er vorher gesagt hatte, dass er nämlich am dritten Tag auferstehen würde. Und die Geschichte jetzt kurz zusammenzufügen, vergesst nicht, dass die Frauen wahrscheinlich mit allen Orten in Bethanien assoziiert waren, was ungefähr 3 Kilometer entfernt liegt, Richtung Osten. Und am Morgen scheint es, als ob Maria Magdalena und die anderen Frauen, die Mutter von Josef und Jakobus, die Frau von Klopas oder Alpheus, so ist sie auch bekannt, gemeinsam losziehen, wie wir in den anderen Evangelien lesen. Sie ziehen gemeinsam los, die anderen Frauen folgen weiter hinten. Und es wird vermutet, dass Maria Magdalena die Jüngste war. Sie kommt als Erste dorthin. Ja, die Jungen sind noch fit, können schneller laufen. Und laut Johannes 20 kommt sie an, während es noch dunkel ist. Und sie ist allein, als sie dort ankommt. Denn Johannes sagt, Maria Magdalena kommt dort an. Sie blickt in der Dämmerung jenes Morgengrauens umher und sieht, dass der Stein weggewälzt wurde. Und sie schlussfolgert sofort, dass jemand den Leib genommen oder gestohlen hat. Sie geht nicht in das Grab. Sie geht nicht und sucht nach den anderen Frauen. Sie dreht sich um und was tut sie? Sie läuft sofort zurück. In dieser noch dunklen Dämmerung sahen die anderen Frauen sie nicht. Vielleicht hat sie auch einen anderen Weg eingeschlagen. Es wird jedenfalls nicht berichtet. Und es hätte viele mögliche Wege gegeben. Auf jeden Fall macht sie sofort sich auf den Rückweg. Johannes sagt uns, sie geht schnurstracks zu den Aposteln, das heißt zu Petrus und Johannes, um ihnen zu erzählen, dass jemand den Leib Jesu genommen hat. Und laut Johannes tut sie das. Sie kehrt um und laut Johannes 20, 1 und 2 erzählt sie Petrus und Johannes, dass sie den Leib genommen haben. Und sie zieht die Schlussfolgerung, denn sie hat keine Auferstehung erwartet. Sie hat nicht gedacht, ach, das ist jetzt die Auferstehung. Nein, das hat sie nicht erwartet. Niemand hatte die Auferstehung erwartet. Keine der Frauen, selbst nicht mal die Apostel. Niemand. Petrus und Johannes entscheiden sich dann, als eine Reaktion auf diese Nachricht hinzugehen und die Situation einfach selber mal zu überprüfen. Müssen wir Männer in die Hand nehmen, denken. Und sie machen sich also auf den Weg zum Grab. Nun, bevor Maria wahrscheinlich überhaupt bei ihnen ankommt, kamen die anderen Frauen an. Und aus dieser Perspektive sehen wir die Geschichte hier an unserer Stelle. Die anderen Frauen sind angekommen. Sie sind ein wenig geduldiger, um herauszufinden, was geschehen ist. Und deshalb lesen wir in Lukas, dass sie was tun? Sie gehen in das Grab. Sie gehen in das Grab. Sie fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Sie fanden jedoch die Grabtücher, die an Ort und Stelle lagen, wie wir später herausfinden. Und das ist das Zeugnis von Petrus und Johannes. Maria Magdalena kommt also zuerst an und läuft dann vermutlich, wir wissen nicht genau, wo Johannes und Petrus gewohnt haben. Es könnte näher gewesen sein, aber vielleicht 3 Kilometer, vielleicht 2 Kilometer. Wir wissen es nicht, um Petrus und Johannes davon zu erzählen. In der Zwischenzeit kommen die restlichen Frauen an, wahrscheinlich kurz danach, nachdem Maria Magdalena gegangen war. Und auch sie haben überhaupt keine Vorstellung, was geschehen ist. Niemand hat das. Und Matthäus berichtet uns, was geschehen ist. In Matthäus 27, 64 bis 66 heißt es, eine römische Wache wurde dort postiert. Das lesen wir übrigens nur in Matthäus. Die Juden gingen zu Pilatus und sagten, wir wollen eine Wache, wir haben Angst, dass jemand den Leib stehlen wird. Und am Ende wird die letzte Täuschung schlimmer sein als die erste. Deshalb müssen wir das Grab bewachen, damit sie ihn nicht stehlen und so tun, als habe es eine Auferstehung gegeben. Also wurde zur Sicherheit dort eine Wache positioniert. Die Wache stand dort, auch in der Finsternis der Nacht. Und irgendwann in der Dunkelheit, so heißt es in Matthäus 28, 2 bis 4, stieg ein Engel des Herrn vom Himmel herab und gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben, das die Erde erschütterte. Und die Soldaten sahen den Engel, spürten das Erdbeben, sahen den lodernden, strahlenden Engel, der den Stein weggewälzt hat und darauf sitzt. Und daraufhin verfallen sie was in eine Art von Koma. Sie fielen um wie tot. Aus reiner Furcht und aus Schock. Aber sie erinnerten sich, was sie bis zu diesem Moment gesehen hatten. Als sie schließlich das Bewusstsein wieder erlangten, war der Engel nicht mehr zu sehen. Und der Stein war immer noch weggewälzt. Und sie müssen dann dort hineingegangen sein, um zu überprüfen, ob der Leib noch dort war. Und sie sahen auch dort die Tücher liegen und die wären gewickelt worden, fein säuberlich, liegen sie dort einfach und ein Schweißtuch, das man um den Kopf gewickelt hat, wäre da gewesen und es lag an diesem besonderen Ort. Und sie machten sich sofort, also noch in dieser Finsternis, auf den Weg zu den jüdischen Führern. Und es muss auch gerade die Morgendämmerung gewesen sein, denn diese Soldaten erreichen die obersten Priester zu der Zeit, wo die Frauen das Grab verlassen. Und als sie zu den jüdischen Führern kamen, so heißt es in Matthäus 28, 11 bis 15, erzählen sie ihnen genau, was geschehen war. Sie sagen, wir waren da, wir hatten den Ort bewacht, wir hatten ihn gesichert, wir hatten ihn versiegelt und plötzlich gab es ein gewaltiges, ein großes Erdbeben. Und es muss ein sehr lokal begrenztes Erdbeben gewesen sein, denn die Juden kommentieren es überhaupt nicht. Dennoch steigt inmitten des Erdbebens ein greller, leuchtender Engel vom Himmel herab, wälzt den Stein weg und sitzt drauf. Wir haben das Grab überprüft und dort war niemand. Es war niemand dort. Leute, das ist so wichtig. Die jüdischen Führer reagieren wie folgt. Was sagen sie? Oh, das dürft ihr auf keinen Fall irgendjemanden sagen. Das dürft ihr niemanden sagen. Ihr müsst lügen und sagen, die Jünger hätten den Leib gestohlen. Wir werden euch dafür bezahlen. Hier ist Geld dafür, dass ihr lügt. Warum würde man eine Lüge erfinden? Warum lügt man? Um was zu vertuschen? Die Wahrheit. Um die Wahrheit zu vertuschen. Leute, hier ist das Zeugnis der jüdischen Führer, dass es eine Auferstehung gab. Und es schockiert sie nicht einmal, weil Jesus Macht über das Leben hatte. Und das wussten sie. Die waren nicht völlig außer sich. Die wussten das. Er machte Blinde wieder sehend. Er ließ Taube wieder hören. Er ließ Stumme wieder sprechen. Er ließ Behinderte wieder laufen. Und er weckte Menschen von den Toten auf. Wunder waren ihm 3 Jahre lang überall hingefolgt und sie hatten seine Wunder nie geleugnet. Sie hatten seine Wunder nie untersucht. Sie hatten nie versucht, seine Wunder als falsch zu entlarven, indem sie sie eingehend untersuchten. Niemals. Diese Wunder waren konstant und sie waren allgegenwärtig. Sie waren reichlich und sie waren immer verifizierbar. War kein Scharlatan. Davon haben wir heute genug, ja. Aber sie waren immer da und das wussten sie. Und sie wussten, dass sie es mit einem überaus mächtigen Menschen zu tun hatten. Und sie wussten, als die Soldaten ihnen über die Geschehnisse berichten, dass genau das geschehen war. Weil niemand den Leib stehlen konnte, nicht mit einer römischen Wache vor Ort. Und deshalb konnten sie die Angelegenheit nur vertuschen. Und dabei erfanden sie die Lüge, die die Auferstehung letztlich doch bewies. Sie fragten nie nach einer Erklärung. Ist es nicht interessant, dass sie keine weitere Untersuchung irgendwie anordneten? Sie haben nicht gesagt, ach, Moment mal, also ihr müsst ja einen an der Waffe haben, ja, was ihr da mir erzählt, was ihr uns da erzählt, das kann nicht sein. Ein was? Ein Erdbeben und dann stieg ein Engel herab? Seid ihr noch ganz normal? Ein lodernder Engel? Sie haben nie das bezweifelt. Für sie stand das meiste auf dem Spiel, denn sie waren diejenigen, die den Tod von Jesus wollten. Und für sie stand das meiste auf dem Spiel. Und wenn Jesus tatsächlich am Leben sein sollte, meint ihr nicht, dass sie dann die Realität hätten herausfinden wollen? Auf jeden Fall. Es war offensichtlich, es gab ein leeres Grab, Grabtücher, die an dem Ort lagen, wo sie waren, als sie um den Leib gewickelt waren und der Leib ist weg durch die Grabtücher und diese sind am selben Platz, wie sie es waren, als der Leib dort lag. Und Leute, niemand stiehlt einen Leib und lässt die Grabtücher zurück und legt sie noch fein säuberlich zusammen. Man nimmt einfach den Leib und rennt, ja, wenn man das machen würde. Sowieso Blödsinn, warum klaut man so einen Leib? Und man nimmt den Leib dann einfach in der Form, wie er ist, wenn man da ankommt. Und die Soldaten waren dort und bewachten das Grab und sie hatten es hier mit der Auferstehung zu tun und sie wussten es. Sie wussten, dass es sich um eine Auferstehung handelt. Sie wussten, dass es keine andere Erklärung gibt und sie sagten, lasst uns diesbezüglich einfach was lügen. Einfach lügen. Übrigens hatten sie sehr viel mehr Integrität als viele Skeptiker und liberale Kritiker im Laufe der Jahre, die versucht haben zu sagen, die Jünger hätten den Leib Jesu gestohlen. Selbst die jüdischen Führer wussten, dass das nicht stimmte. Deshalb erfanden sie die Lüge, dass die Jünger seinen Leib gestohlen hatten. Die Geschichte war glaubwürdig. Die Geschichte stellte sie zufrieden. Sie haben nie etwas untersucht, nie eine Erklärung verlangt, nie die Effizienz der Wachen angezweifelt. Ja, ihr seid unfähige Leute oder sonst irgendwas. Sie sagten nicht, oh, und was habt ihr da zu der Zeit getan? Wart ihr überhaupt wach? Was für eine Art von Sicherheit bietet ihr uns überhaupt, ihr römischen Soldaten? Nein, sie haben das nie in Frage gestellt. Sie haben die Auferstehung nie in Frage gestellt und auch nicht den Engel. Sie haben das Erdbeben nicht in Frage gestellt. Leute, das leere Grab ist ein mächtiges Zeugnis. Und sie haben ganz gewiss keine lahme Theorie aufgestellt. Nun, Jesus war wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen und kam alleine wieder raus. Gerade erst gestern auf Spiegel TV, so einem angeblichen Theologen, der das gesagt hat. Ja, Jesus war im Koma und nach ein paar Tagen hat er sich erholt und ging einfach wieder raus. Absoluter Schwachsinn. Nein, nicht ein gekreuzigter Leute. Nicht jemand, der 6 Stunden am Kreuz gehangen hatte und aus offenen Wunden blutete. Der so offensichtlich tot war, dass man ihm nicht mal die Beine brach. Und der ihm dann anschließend noch einen Speer in die Seite stach und Blut und Wasser aus seinem Herz herausfloss, diese lymphatische Flüssigkeit. Ein Toter, der vom Kreuz genommen, weggekarrt und in ein Grab gelegt wird. Wollt ihr mir wirklich sagen, dass er sich nach ein paar Tagen in einem Grab besser fühlt und dann da herauskommt und dass er aufstand und sich hinstellte und dann von drinnen durch diese kleine Öffnung diesen schweren Stein wegstoßen kann? Das ist lächerlich. Und dass er dann all seine Grabtücher erstmal schön fein säuberlich zusammenlegte, glaubt ihr das? Sie wussten Bescheid und sie deuteten eine solch dumme Idee nicht einmal an. Und sie wussten, dass die Soldaten das Grab überprüft hatten, um sicher zu gehen, dass er nicht dort war. Und ich bin sicher, dass die Soldaten ihnen das Zeugnis über die Grabtücher gaben. Und das war so überzeugend, dass es als ersten Johannes überzeugt und ich glaube auch Petrus. Und die Grabtücher, das leere Grab und die Grabtücher, die genau dort lagen, wo der Leib gewesen war, reichten aus. Die erste Beweiskette, die wir auf Wunsch aller vier Autoren der Evangelium verstehen wollen, ist, dass das Grab leer war. Das Grab ist leer und dafür gibt es keine vernünftige Erklärung außer die Auferstehung selbst. Die Auferstehung. Die zweite starke Beweiskette ist die Offenbarung der Engel und das Zeugnis der Engel in den Versen 4 bis 7. Da heißt es, und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Und die anderen Autoren berichten uns, dass sie Engel in der Gestalt junger Männer waren. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Das ist der wichtigste Beweis. Das ist eine göttliche Offenbarung. Zwei Engel kommen vom Himmel herab, von Gott mit der Wahrheit und verkünden ihn, dass Jesus auferstanden, dass er nicht hier ist. Wir haben also das leere Grab und die Botschaft der Engel, um die Auferstehung zu bestätigen. Ihr habt einmal einen Beweis anhand von Fakten und einen Beweis anhand von göttlicher Offenbarung. Und das bringt uns zur dritten und vierten Beweiskette, die die Autoren des Neuen Testaments uns geben. Und das dritte ist das Zeugnis der Frauen. Zeugnis der Frauen. Und das ist wunderbar. In Vers 8 reagieren die Frauen auf die Engel, die sie an das erinnerten, was Jesus ihnen gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Das sind die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sie hörten ihn dort lehren. Und jetzt ist er in Judäa für das letzte Jahr seines Dienstes. Aber als er noch in Galiläa war, im Norden im Galiläa, sagte er ihnen, er würde in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Er sagt, sie erinnerten sich an seine Worte. Und wisst ihr was? Jesus sagte das mindestens an drei verschiedenen Anlässen. Es wird in den vier Evangelien mehrfach erwähnt, aber mindestens bei drei verschiedenen Anlässen, bei denen er ihnen sagte, dass er sündigen Menschen ausgeliefert, gekreuzigt werden und am dritten Tag wieder auferstehen würde. Jetzt macht auf einmal für sie alles einen Sinn. Die Engel bringen ihnen eine Offenbarung, die sie nicht leugnen können. Sie wissen, dass es sich um Engel von Gott handelt, deshalb fallen sie auf ihr Angesicht nieder, beugen sich vor diesen heiligen Geschöpfen in Angst und Schrecken nieder. Und sie hören die Botschaft von Gott und erinnern sich an den Zusammenhang mit dem, was Jesus verheißen hatte. Leute, nicht nur draußen fing es an zu dämmern, sondern auch in ihren Köpfen. Sie beginnen es zu begreifen und sie erinnerten sich an seine Worte, heißt es. Und dann, und das ist wunderbar, kehren sie vom Grab zurück. Sie drehen um und gehen zurück. Wohin gehen sie? Vers 9. Um alles den Elfen, allen übrigen zu verkündigen. Und allen übrigen zu verkünden. Die haben sich übrigens alle versteckt, die haben Angst. Die Männer haben Angst. Die Frauen kehren also um und gehen und Petrus und Johannes sind bereits unterwegs. Warum? Weil Maria bereits zurückgegangen ist und ihre Geschichte erzählt, dass jemand den Leib genommen hat. Petrus und Johannes sind also im Begriff, zum Grab zu gehen. Aber diese Frauen starten jetzt ihre Reise. Und sie haben eine andere Geschichte als die von Maria und Maria Magdalena. Denn Maria hat nie in das Grab gesehen. Und sie hat auch nicht die Grabtücher gesehen. Sie hat den Engel nie gesehen. Sie bringt falsche Informationen, während die übrigen Frauen die richtigen haben. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Und diese Frauen machen sich auf den Rückweg. Und das ist wirklich so interessant. Schaut mal Vers 9. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigen das alles den Elfen und allen übrigen. Moment mal. Etwas ist unterwegs geschehen. Schlagt einmal Matthäus 28 auf. Etwas geschieht unterwegs. Matthäus 28. Und ich weiß nicht, warum Lukas das ausgelassen hat, außer durch ein göttliches Werk. Der Geist Gottes inspirierte das halt. In Matthäus 28, Vers 8 heißt es, und sie gingen eilends weg vom Grab als Reaktion auf das, was der Engel ihnen gesagt hatte. Und in Vers 8, sie gingen eilends weg vom Grab hinaus mit Furcht, dieselbe Furcht, die sie in Gegenwart heiliger Engel hatten, aber jetzt zusätzlich mit großer was? Mit großer Freude. Mit großer Freude. Weil ihnen jetzt auf einmal einiges klar wird. Und jetzt laufen sie und sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und dann Vers 9, siehe, da begegnet ihnen Jesus und sagt, seid gegrüßt. Guten Tag, meine Damen. In einer wunderbaren Schlichtheit steht es hier. Da ist kein großes Trara, da fallen keine Sterne vom Himmel, die Erde bebt nicht, da wird keine Posaune geblasen. Einfach seid gegrüßt. Nach dem Motto, guten Tag. Und sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Die Frauen sahen ihn an. Sie haben jetzt also das leere Grab gesehen, die göttliche Offenbarung des Engels gehört und sie haben den auferstandenen Christus gesehen. Und dann sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Offenbar ist ihre Freude wieder in Furcht umgeschlagen. Und er sagt, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Oh, sie werden mich sehen, sie werden mich sogar in Galiläa sehen. Oh, sie werden mich sogar noch früher sehen. Aber ich will, dass sie in Galiläa sind und es wird eine große Versammlung in Galiläa geben und genau das passiert auch später. Sie treffen sich in Galiläa. Also, die Frauen sind unterwegs und sie werden den Elfen davon berichten. Nun, die Elf ist jetzt der offizielle Titel für die Apostel. Wo es keine zwölf mehr sind, werden sie die elf genannt. Manchmal werden sie auch noch die zwölf genannt. Später wissen wir, werden sie wieder auf zwölf ergänzt. Und tatsächlich sind dort nur höchstens neun der Apostel, denn Petrus und Johannes sind mittlerweile wohl am Grab angekommen. Und die Frauen sehen auf ihrem Rückweg also diesen Herrn, wie er auferstanden ist, den auferstandenen Christus. Und ihr Wunsch, den Aposteln davon zu berichten, wird durch Jesus nochmal bestätigt. Geht hin, tut das. Was für eine wunderbare Erfahrung. Nun, ihr sagt jetzt vielleicht, ist es nicht irgendwie komisch, dass die Frauen die ursprünglichen und die ersten Zeugen der Erscheinung des Herrn Jesus sind? Ihr fragt, dient das dazu, Frauen zu erheben? Nun, sicherlich tut es das. Ich weiß nicht, wie man sie sonst mehr erheben könnte, aber das ist nicht der Hauptgrund. Wie viele Apostel standen und sahen zu, wie Jesus gekreuzigt wurde? Wisst ihr das noch? Einer. Wie viele? Einer. Und das ist Johannes. Und das ist nicht genug, denn um Zeugnis über irgendwas abzulegen, ist eine Bestätigung aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen erforderlich. Wo waren die Apostel? Leute, sie waren die Schafe. Die verstreut waren, als der Hirte gepeinigt wurde. Sie versteckten sich. Und hier ist ein Zeugnis der Liebe und des Mutes und der Würde dieser Frauen. Aber darüber hinaus ist das dieselbe Gruppe von einem halben Dutzend oder so, die Jesus sterben sahen, sahen, wie er ins Grab gelegt wurde, den auferstandenen Jesus sahen, und deshalb sind sie die einzigen, die ein glaubwürdiges Zeugen als Augenzeugen abgeben können. Wir haben, außer Johannes, keine Männer, die sahen, wie Jesus starb. Wird zumindest keiner erwähnt. Wir haben keine Männer, aber sie, die Frauen, sahen, wie er ins Grab gelegt wurde, was eine Bestätigung seines Todes war. Und es müssen die Frauen sein, weil sie die Augenzeugen für alles andere sind und man keine Auferstehung haben kann, wenn es nicht zuvor einen Tod und eine Beerdigung gegeben hat. Und man muss den wirklichen Tod bezeugen, den wirklichen Tod und die wirkliche Auferstehung. Und die Frauen haben alles gesehen. Sie sehen ihn sterben. Sie wussten, dass er tot war, weil man ihm nicht die Beine zerschlug, weil der Speer in seine Seite ging und Flüssigkeit und Wasser austraten. Und sie wussten, dass er tot war, weil sie zusahen, wie er ins Grab gelegt wurde. Und jetzt wissen sie, dass er lebendig ist, weil sie ihn gesehen haben. In Vers 9 berichten sie also den Elfen und allen übrigen all diese Dinge. 9 der restlichen 11 sind vermutlich da. Trotzdem werden sie die 11 genannt, weil das ihr offizieller Titel ist. Und da sind noch all die anderen Gläubigen, die Gruppe der Jünger, die dort waren, von denen 2 auf der Straße nach Emmaus erscheinen. Einer von ihnen hieß Kleopas. Und es gibt noch andere Jünger dort neben den Aposteln. In Vers 10 steht etwas sehr Interessantes. Da heißt es waren aber Maria, Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Oh, das stellt uns vor ein Problem. Was soll das heißen? Es war Maria, Magdalena da. Wie kommt sie in diese Gruppe? War sie nicht für sich? Das Letzte, was wir über Maria Magdalena hörten, war, dass sie zum Grab ging, nichts außer ein leeres Grab sah und mit falschen Vermutungen zurückkehrte. Bis jetzt ist sie, soweit wir wissen, zu keiner Schlussfolgerung gekommen, außer, dass jemand irgendwie den Leib genommen hat. Sie hat Petrus und Johannes davon berichtet, dass jemand den Leib genommen habe, und dann veranlasste sie die beiden, zurückzugehen. Wie kommt sie jetzt wieder zu der Gruppe? Und wir müssen verstehen, dass Lukas die Geschichte komprimiert, zusammenfasst. Er fasst zusammen. Und ich sage euch, wie sie jetzt in diese Gruppe kommt. Schlagt einmal Johannes 20 auf. Johannes Kapitel 20 haben wir heute Morgen schon gelesen. Einfach wunderbar. Wie kann sie zur Gruppe von Augenzeugen gehören, wenn sie nicht in das leere Grab ging und nicht hörte, wie die anderen Engel irgendetwas sagten? Sie ging, bevor die Engel sprachen oder auftauchten. Und sie hatte den auferstandenen Christus nicht gesehen. Wie kann sie also eine der Augenzeugenden sein? Antwort: Maria ging noch einmal zum Grab zurück. Maria geht noch einmal zurück. Diese Frau ging zum Grab zurück. Irgendwann beschließt sie, sie muss zurückgehen. Und in Johannes Kapitel 20, Vers 11 sehen wir deshalb, wie sie weint draußen vor dem Grab steht. Sie ist ganz allein. Und da heißt es, wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sieht 2 Engel in weißen Kleidern sitzen. Und diese Engel sitzen drin. Es gibt 2 verschiedene Szenen und 2 verschiedene Zeitpunkte. Und dies ist eine Privataudienz mit Maria. Und sie sitzen dort. Einer beim Haupt, der andere zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Es scheint alles so einfach zu sein, als ob man einfach ein leeres Grab geht und ein Engel zu einem spricht und sagt: Hey, warum weinst du, gute Frau? Aber es ist einfach nur ein sehr natürliches Gespräch. Und sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie haben einfach meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie hält immer noch an ihrer Theorie fest, dass man Jesus genommen hat und irgendwo hingebracht hat. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Warum? Es können verschiedene Gründe sein. Einmal kann es sein, dass ihre Tränen das verhindert haben, ihn klar zu erkennen. Aber schließlich konnte nach der Auferstehung Jesu niemand wirklich wissen, wer er war, bis er sich selbst offenbarte. Stimmt's? So war es zumindest auch bei den Emmaus-Jüngern. Und Jesus stellt diese Frage: Frau, warum weinst du? Warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Oh, das ist wirklich dumm. Warum würde ein Gärtner einen Leib aus einem Grab stehlen? Aber achtet mal auf den nächsten Teil. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Und dann ergriff sie ihn und hielt ihn wahrscheinlich an seinen Knöcheln oder an Füßen fest. Und Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Also Maria, geh, sag ihnen, dass du mich gesehen hast, dass ich für eine Weile lebendig bin. Ihr könnt mich nicht hier behalten. Ich werde in den Himmel aufsteigen. Ich kehre zum Vater zurück. Aber ich werde für eine Weile in Galiläa euch treffen. Ich werde euch dort in einer Weile treffen. Er traf Apostel sogar an jedem Abend dort, in diesem verschlossenen Raum. Und am nächsten Sonntagabend ebenfalls. Und trat noch oft in Erscheinung in den 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt. Er sagt also zu Maria: Geh. Und in Vers 18 steht etwas Wunderbares. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Und könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Da sind diese Frauen, die übrigen Frauen, sie sind alle atemlos von ihrer Begegnung mit Jesus auf dem Rückweg und sie sagen zu diesen vielleicht neuen Männern: Hör zu! Wir sagen euch, dass er lebt, wir haben ihn gesehen. Er hat gesagt: Seid gegrüßt. Und wir haben ihn gesehen und wir haben uns mit ihm unterhalten und wir haben Engel gesehen und die Engel haben uns gesagt, dass er lebt. Und es war genau das, was er über sich vorausgesagt hat. Schon in Galiläa hat er davon gesagt. Diese neuen Männer sagen: Langsam, eine zur Zeit, bitte langsam. Und die wunderbare Wahrheit ist, dass die Frauen alle dasselbe sagen. Sie sagen alle genau dasselbe. Sie müssen nicht verschiedene Geschichten zusammenweben, aber sie müssen außer Atem gewesen sein. Und mitten in all dieser Diskussion, die vor sich gehen, platzt möglicherweise Maria Magdalena hinein. Und sie ist am weitesten von allen gelaufen und ist ebenfalls außer Atem. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und sie fängt an, ihm zu erzählen, was Jesus ihr gesagt hat, und hatte inzwischen eine Privataudienz und das leere Grab gesehen und die Grabtücher, hat eine engelhafte Offenbarung gehört und eine persönliche Begegnung mit Christus gehabt. Sie hatte dieselben Erfahrungen wie all die anderen Frauen und kann in Lukas 24 als eine der drei Augenzeugen für den auferstandenen Christus einbezogen werden. Nun, Skeptiker haben gesagt: Ha, die sind einfach zum falschen Grab gelaufen. Oh, tatsächlich. Dann waren auch die Engel im falschen Grab. Dann waren auch die Römer am falschen Grab. Was für ein lächerlicher Gedanke. Warum wären sie nicht zu dem richtigen Grab gegangen? Nun, wenn das so gewesen wäre, dann wären sie zum richtigen Grab gegangen und hätten der Täuschung ein Ende gemacht, oder? Andere haben gesagt: Nein, Jesus war nie in einem Grab, deshalb war er nicht dort. Sie haben ihn in ein Massengrab für Verbrecher geworfen. Oh, tatsächlich. Sie haben sich die Geschichte über Josef von Arimathia also ausgedacht, oder? Ich denke, Josef hätte dieser Geschichte ein Ende gesetzt, weil sein guter Ruf hier auf dem Spiel stand Wenn sie ihn beschuldigten, den Leib Jesu genommen und vergraben zu haben, hätte er definitiv seinen Platz im Sanhedrin verloren. Und wenn das nicht stimmte, hätte er das sehr, sehr schnell als falsch entlarvt. All diese Frauen bezeugen dieselbe Sache. Sie sind mehrfache Augenzeugen. Und das ist erst der Anfang. Jesus erscheint auch den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus, wie man noch im Lukas-Evangelium sehen kann. Er zeigt sich Petrus allein. Lukas 24, 34 ist davon berichtet und 1. Korinther 15, 5. Und in jener Nacht erschien Jesus den Elfen ohne Thomas. Eine Woche später erscheint er den Elfen mit Thomas. Und er erscheint den Jüngern am See von Tiberias in Galiläa. Dann erscheint er 500 Brüdern gleichzeitig in Galiläa. Dann erscheint er Jakobus. Dann erscheint er den Elfen auf dem Berg in Galiläa, wo er ihnen den Missionsbefehl gab. Er erscheint in Jerusalem zur Zeit seiner Himmelfahrt, er erscheint Stephanus bei seiner Steinigung und erscheint Saulus auf der Straße nach Damaskus. Viele, viele Augenzeugen des auferstandenen Christus. Das führt uns zur letzten Beweiskette, den ungläubigen Jüngern. Jetzt sagt ihr, wie um alles in der Welt beweist das die Auferstehung? Ungläubige Jünger. Nun, es beweist die Auferstehung insofern, weil es die Tatsache beweist, dass sie keine Auferstehung vortäuschen würden, weil sie eine solche nicht erwarteten. Die Kritiker haben gesagt, sie haben den Leib gestohlen und es wie eine Auferstehung aussehen lassen. Oder sie haben gesagt, sie haben allesamt halluziniert. Sie wollten es so und deshalb halluzinierten sie. Und es sei einfach so geschehen, die haben sich das einfach so vorgestellt. Sie wollten es nicht so sehr und sie erwarteten es nicht. Sie hätten es nicht vorgetäuscht, weil sie es nicht erwarteten, Leute. Sie hätten es nicht als irgendeine hyperillusorische Erfahrung angesehen, weil sie keine Vorstellung davon hatten, dass es passieren würde. Wir sehen das in Lukas 24 und Vers 11. Und das ist sehr wichtig. Da steht: Und ihre Worte, das sind die Worte der Frauen, kamen ihnen vor, und damit sind jetzt die Apostel gemeint, wie ein Märchen. Sie haben gedacht, das muss ein Märchen sein. Das hielten sie von seiner Auferstehung, von einer Auferstehung. Torheit, leeres Geschwätz, im Griechischen leros, eine leere Geschichte, irgendeine Art von Fabel. Was stimmt nicht mit diesen Frauen? Sie sagten alle dasselbe, unabhängig davon, dass all ihre Geschichten identisch sind und sie alle dasselbe Erlebnis hatten und es frisch war, war es nicht so, als ob Wochen dazwischen gelegen hätten, in denen sie versucht hätten, alle wieder zusammenzusetzen und sie sagen alle dasselbe. Es war egal, dass ihre Geschichte zusammenhängend und widerspruchsfrei war. Es war egal, dass sie Details anführten, für die es keine andere Erklärung gab. Die Jünger dachten ganz einfach, die ganze Sache ist ein absoluter Unfug. Und sie würden ihnen nicht glauben. Sie täuschten keine Auferstehung vor. Sie dachten nicht einmal, dass es eine geben würde. Lukas führt hier eine kurze Anmerkung über Petrus hinzu. Und Petrus stand früher auf. Wir befinden uns hier in einem Rückblick. Er war zum Grab gegangen, bückte sich, sah hinein und sah nur die Tücher dort liegen. Und er ging nach Hause, beziehungsweise er ging wieder zu seiner Herberge und staunte über das, was geschehen war. Was hat er wohl eurer Meinung nach gedacht? Was ist wohl mit staunte über das, was geschehen war, taumazo gemeint? Er war traumatisiert. Ich denke, er fing an zu glauben, dass es sich hier um eine Auferstehung handelt. Ich glaube, er fängt an, das zu glauben. Und als Petrus zum Grab ging, war Maria Magdalena noch nicht ein zweites Mal bei den Jüngern aufgetaucht. Und die Frauen hatten noch kein vollständiges Zeugnis abgelegt. Die Chronologie wird erst bei Johannes deutlich. Lass uns noch einmal zu Johannes Kapitel 20 gehen. Das ist so wunderbar, Vers 3. Nachdem er von Maria Magdalena gehört hatte, gingen Petrus und der andere Jünger. Übrigens, so verweist Johannes auf sich selbst. Also gehen die zum Grab. Sie laufen. Sie gehen nicht, sie laufen. Sie werden die Geschichte von Maria Magdalena jemand habe den Leib Jesu genommen, überprüfen. Und der andere Jünger ist schneller als Petrus, bückt sich und blickt hinein. Man kann sich vorstellen, dass Petrus das vielleicht ein bisschen geärgert hat, dass Johannes ihn überholt, wenn ihr wisst, wie der Charakter des Petrus war. Er wollte immer der Erste überall sein. Aber Johannes ist ein wenig zurückhaltender und schüchterner. Und er sah die Tücher dort liegen, ging jedoch nicht hinein. Und er versucht das zu verarbeiten. Und da heißt es, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und er geht in das Grab hinein. Er schiebt sich natürlich einfach an Johannes vorbei und geht hinein. Und er sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Es lag genau dort, wo es auf sein Haupt gelegt worden war. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, also Johannes geht hinterher, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah, und was? Und glaubte, heißt es. Er sah und glaubte. Das leere Grab und die Grabtücher waren alles, was nötig war. Vergesst nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur das Zeugnis von Maria Magdalena gehört haben. Ja? Sie haben die anderen Frauen nicht gesehen. Sie gingen, nachdem Maria bei ihnen aufkreuzte. Und in der Zwischenzeit vor ihrer Ankunft kamen die Frauen zum Grab, sahen Jesus und kehrten mit der Geschichte zurück. Alles, was sie haben. Alles, was Johannes hat, ist also ein leeres Grab und Grabtücher. Und das ist genug. Das ist für ihn genug. Er wusste, dass der Stein nicht von innen vom toten Jesus entfernt worden sein könnte. Und er hatte ihn tot gesehen. Er war dort. Er wusste Bescheid. Es gab keine andere Erklärung, als dass Jesus auferstanden war und Johannes glaubte. Dann heißt es, denn bis zu diesem Zeitpunkt, das ist entscheidend, verstanden sie die Schrift nicht. Die Schriften, das Alte Testament. Sie verstanden es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Erst später öffnet Jesus ihnen das Verständnis. Sie verstanden nicht, dass er wieder von Toten auferstanden, aber er glaubte. Und jetzt versteht er es. Die Jünger kehren wieder zurück zu ihrer Herberge. In der Zeit des Passafestes wurden sie ja über die Passatage bei verschiedenen Leuten untergebracht. Kehrt einfach zurück. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie wussten, was sie als nächstes tun sollten. Also gingen sie zurück. Und schlagt einmal jetzt Lukas auf wieder. Und da heißt es dann in Vers 12, sagt Lukas Folgendes über das, was Petrus tat. Nachdem er auch die leinenen Tücher sah, ging er wieder nach Hause, heißt es da, ist ein bisschen schlecht übersetzt, aber ist nicht sein Zuhause, sondern seine Herberge. Staunen voll Staunen über das, was geschehen war. Hey, hier hat es keinen Grabraub gegeben, Leute. Wenn Grabräuber einen Leib wollten, dann nahmen sie den einfach intakt mit. Man trieb keine Spielchen damit, indem man ihn erst auswickelt und alles perfekt anordnete. Man nahm den Leib und machte sich aus dem Staub. Das war sehr überzeugend. Johannes glaubte. Petrus kämpft noch ein wenig damit, als er nach Hause geht oder zurückgeht. In der Zwischenzeit haben es die Frauen mit diesen anderen neun Männern zu tun und sie versuchen, sie davon zu überzeugen, dass diese Sache wirklich geschehen ist. Und die Männer glauben das absolut nicht. Sie wollen nicht. Warum sind sie so störrisch? Und geht einmal Lukas 24, 19 auf der Straße nach Emmaus. Später an diesem Tag tritt Jesus in Erscheinung. Die beiden Jünger laufen nach Emmaus und Jesus kommt und sie wissen nicht, wer er ist. Und er beginnt ein Gespräch mit ihnen und sie sehen traurig aus. Und er fragt, warum seid ihr traurig? Vers 19. Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort, in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Vers 21. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ach du meine Güte, Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Es ist der dritte Tag, sie haben ihn nicht gesehen. Nur die Frauen hatten ihm gesagt, er lebe. Sie glauben, aber sie glauben nicht daran. Sie glauben es nicht. Es ist der dritte Tag, nichts ist geschehen. Wir hatten gehofft, es würde geschehen. Und kurz danach, in Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus der Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unseren, insbesondere Petrus und Johannes, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und Petrus und Johannes sahen ihn nicht. Sie schickten eine Nachricht zurück. Hey, wir sind zum Grab gegangen. Er mag lebendig sein, aber wir haben ihn nicht gesehen. Und sie verarbeiten das noch, ohne wirklich daran zu glauben und sind nicht völlig davon überzeugt. Später irgendwann offenbart sich der Herr und dem Petrus selbst noch, aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Das ist also die Reflexion eines störrischen Unwillens zu glauben, bis sie ihn sehen. Wisst ihr, oftmals kreiden wir dem zweifelnden Thomas diese Dinge an, dass er nicht glaubte. Aber sie waren nicht anders. Erinnert euch, wie er sagte, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es nicht glauben. Und sie waren ganz genauso schlimm wie Thomas. Sie glaubten dem Zeugnis der Frauen nicht. Und Petrus und Johannes kamen zurück und sagten, nun, das ist wirklich eine skurrile Sache. Das Grab ist offen und leer und die Grabtücher liegen einfach da. Und wisst ihr, er könnte am Leben sein. Und Johannes glaubte, aber sie sind noch nicht bereit, sich vollständig dazu zu bekennen. Doch bevor der Tag vorbei ist, erscheint er allen von ihnen. Aber der Grund dafür, dass die Schrift den Unglauben der Jünger darstellt, besteht darin, jegliche lächerliche Theorien auszuräumen. Sie hätten eine Auferstehung erfunden, weil sie sich diese so dringend wünschten. Das ist nicht der Fall. Trotzdem schaltet ihr heute euren Fernsehapparat ein und irgendwelche angeblichen Theologen sagen, ja, das haben sich die Jünger ausgemalt und die frühe Gemeinde hat das alles so gesagt. Und genau das sind die Argumente. Und das, die Schrift widerlegt all das. Nur, es gibt sicherlich noch viel, was wir dazu sagen könnten. Und ich freue mich auf Mittwoch, wenn wir das Nachgespräch haben. Es wird sicherlich sehr lebhaft werden. Ich möchte mit einigen Gedanken abschließen, besonders wenn Thomas kommt. Wenn ihr mich fragt, wie ich weiß, dass Jesus lebt, dann muss ich euch mehr als ein Gefühl anbieten. Mehr als ein, ich fühle, dass Jesus in mir lebt. Denn das lässt sich nicht überprüfen. Jemand könnte sagen, oh, das ist ja ganz schön für dich, denn du weißt, dass Jesus in dir lebt und dass du ihn fühlst. Ich bin froh, dass er in dir lebt. Aber das ist nicht universell. Das ist nicht überprüfbar. Damit erreichst du niemanden außer dich selbst. Gefühle können also etwas sein, was uns vielleicht emotional hilft. Sie beseitigen einige emotionale Hindernisse, um den lebendigen Christus zu erleben. Emotionale Hindernisse für den Glauben an die Auferstehung. Aber es muss noch mehr geben als das. Und er sagt jetzt, und es kann nicht nur um Gefühle gehen, wie sieht es mit Fakten aus? Leute, Fakten sind gut. Und ihr habt Fakten bekommen. Alles, was ich euch gegeben habe, sind Fakten. Während Gefühle sich mit emotionalen Hindernissen befassen, befassen sich Fakten mit historischen Hindernissen. Und was diese Fakten bewirken, was diese Beweisketten bewirken, ist das, was Evidenzialismus immer bewirkt. Er dezimiert, er weist von der Hand, er setzt schlechten Entscheidungen, schwachen Argumenten und törichten Theorien ein Ende. Das tut er. Gefühle beseitigen emotionale Hindernisse, Fakten beseitigen intellektuelle Hindernisse. Aber hört gut zu. Aber weder Gefühle noch Fakten retten wirklich. Vielleicht fühlt ihr in eurem Herzen, dass Jesus auferstanden ist. Und vielleicht sagt ihr, nun, die Tatsachen sehen danach aus, dass er auferstanden ist. Aber ihr Lieben, ihr würdet damit nur zu den jüdischen Führern gehören, die alle übereinstimmten, dass genau das geschehen ist. Auch sie glaubten den Fakten. Und das wird euch nicht retten. Eure Gefühle über die Auferstehung, sogar die Tatsachen über die Auferstehung, werden euch nicht retten. Das Einzige, was euch retten wird, ist euer Glaube an die Auferstehung. Wenn ihr mit euren Lippen Jesus als den Herrn bekennt und in eurem Herzen glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, das ist die Quelle wirklicher Gewissheit. Leute, vertraut nicht auf eure Gefühle. Ihr müsst vielmehr die Fakten verinnerlichen und das bewirkt der Glaube. Glaube nimmt bereitwillig die Wahrheit über Jesus Christus an. Nächstes Mal, wenn jemand euch fragt, wie weißt du, dass Jesus lebt, antwortet ihr, erstens deuten die Fakten darauf hin, dass er lebt und das beseitigt meine intellektuellen Hindernisse und meine eigene Erfahrung in meinem Leben beseitigt jegliche emotionale Hindernisse. Aber was noch wichtiger ist, ich habe einen Glauben, der mir von Gott selbst gegeben wurde. Und dieser Glaube kommt im Verbund mit Gewissheit und mit Sicherheit. Es sind nicht die Gefühle, die diese Gewissheit mit sich bringen. Es sind nicht einmal die Tatsachen, die diese Gewissheit mit sich bringen. Es ist der Glaube, der zu dieser Gewissheit führt. Und der ist immer ein Bestandteil errettenden Glaubens. Nun bittet Gott, euch diesen Glauben zu geben, der Auferstehung gewiss macht und bekennt mit eurem Mund Jesus als den Herrn, als denjenigen, den Gott von den Toten auferweckt hat. Tut das und ihr werdet leben. Amen. Lasst uns noch beten.